Liebe Geschwister, einen wunderschönen guten Morgen an diesem verschneiten 21. Januar. Herzlich willkommen zum Abendmahlsgottesdienst und ich werde euch heute biblisch, theologisch ein bisschen herausfordern, deswegen braucht ihr unbedingt eure Bibel dabei. Mein Thema heute Morgen lautet Jesus Christus, die Gemeinde Laodicea und das Abendmahl. Der Titel ist nicht sehr spektakulär, aber er versucht zumindest die wichtigsten Elemente der Predigt zu erfassen. Jesus Christus, die Gemeinde in Laodicea und das Abendmahl. Und damit wir nicht die Texte peu à peu lesen, würde ich am Anfang den Hauptbibeltext, den Predigttext am Stück vorlesen, aber ich werde mich diesem Text im Laufe der Predigt Schritt für Schritt einnäher widmen. Der Text befindet sich im Offenbarung, Kapitel 3, die Verse 14 bis 20. Ich lese nach der Luther-Übersetzung und es steht Folgendes. Offenbarung, Kapitel 3, die Verse 14 bis 20. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt der Amen, heißt der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist, ach, dass du kalt oder warm wärst, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und ich weiß nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich, so sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Ich habe die leiseste Vermutung, dass diejenigen von euch, die ein bisschen länger in der Adventgemeinde sind, eine Menge Predigten über diesen Text gehört haben und die Predigten beginnen immer mit dem Vers 15, mit der Diagnose. Und da wird eine Menge darüber gesprochen, was bedeutet arm, blind und nackig zu sein und was bedeutet Gold und die weiße Kleider, die man zum Anziehen benötigt und die Augensalbe. Und irgendwann redet man auch über Vers 20 und damit hat sich die Predigt erledigt. Zumindest das sind meine Erinnerungen aus der Kindheit und aus der späteren Jugendzeit an diesen Text. Wenn ihr die ersten drei Kapitel des Buches Offenbarung lest, werdet ihr feststellen, dass Jesus Christus sich auf unterschiedliche Art und Weisen den unterschiedlichen Gemeinden vorstellt. Es gibt unterschiedliche Namen, die er verwendet. Und das ist kein Zufall, dass Jesus Christus bei der einen Gemeinde sich auf eine spezielle Art und Weise vorstellt und bei der anderen Gemeinde auf eine andere Art und Weise. Wir wissen auch aus dem theologischen, aus der theologischen Auseinandersetzung mit dem Buch Offenbarung, dass die Namen Gottes Ausdrucksweisen seines Charakters sind. Und es ist schon kein Zufall, dass Jesus Christus sich an dieser Stelle auf eine spezielle Art und Weise offenbart. Er hat sich was dabei gedacht. Es ist nicht so, dass Johannes einen großen Fundus an Namen Gottes einfach vor sich an der schwarzen Tafel, der ein Patmos hatte, und sagte, okay, welche Namen suche ich mir jetzt für Ephesus? Ah, die und die klingen gut. Und für Philadelphia, die und die klingen auch gut. Macht Sinn. Und auch für Laodicea, was was bleibt für die Laodicea übrig? Das ist so die letzte, die siebte Gemeinde. Und das, was übrig bleibt, packen wir mal da rein. So ist es nie gewesen. Gott hat Johannes gewisse Gedanken, gewisse Ideen mitgeteilt und diese Gedanken hat er verschriftlicht auf seine Art und Weise. Von daher, meine feste Überzeugung und meine These hier ist, dass Vers 14 eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und dieser Vers 14 wird oft einfach ausgeblendet. Ja, er wird mitgelesen am Anfang als Einleitung und die Einleitung liest man einfach so schnell weg und dann ist man sofort beim Gold, bei der Augensalbe, bei den weißen Kleidern und bei der Diagnose und man redet über die Diagnose und stellt irgendwelche Parallelen zu unserer Zeit, zu der Adventgemeinde und so weiter und so fort. Wahrscheinlich kennt ihr das eine oder andere. Nur, alle diese Diagnosen, ja, die wir zum großen Teil auch richtig in den letzten Jahrzehnten gepredigt haben, existieren in einem luftleeren Raum, wenn es uns nicht bewusst wird, wie Gott, wie Jesus Christus sich diese letzte Gemeinde aus der Reihe vorstellt und warum er das auf diese Art und Weise tut. Und der stellt sich mit drei Namen vor. Und der erste Name ist, das sagt derjenige, der Amen heißt. Hallo, ich bin Amen. Wer Abel? Nee, nicht Abel, Amen. Ich heiße Amen. Okay, das ist schon ein komischer Name, aber ganz wichtig, werden wir sehen. Und wie heißt du noch? Ich bin der treue und wahrhaftige Zeuge. Arbeitest du bei Landesgericht? Nein, 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 ich arbeite nicht beim Gericht. Ich heiße so, der treue und wahrhaftige Zeuge. Interessant. Und schließlich bin ich, und da sind wir natürlich alle hellhörig hier, der Anfang der Schöpfung Gottes. Okay, spannend. Drei Namen und alle diese drei Namen haben eine unmittelbare Bedeutung für das, was später kommt. Weil die Namen, mit denen sich Jesus Christus hier vorstellt, bei den Laodiceern, sind die Antwort auf ihre Probleme. Und das werden wir jetzt Schritt für Schritt sehen. Ich habe euch versprochen, dass wir die Bibel brauchen. Wir widmen uns kurz dem ersten Namen, Amen, Gott des Amen. Und wir lesen im 2. Korinther Kapitel 1, Vers 10. 2. Korinther Kapitel 1, Vers 10. Und 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 20, ich habe 10 gesagt, Entschuldigung, 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 20. Und da steht bei mir Folgendes, denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zum Lobe. Paulus schreibt hier an den Korinther eine ganz wichtige Botschaft und er sagt, Leute, in Gott, in Jesus Christus haben wir die Erfüllung, nicht nur die Erfüllung, wir haben die Zusicherung allen Verheißungen. Und zu diesen Verheißungen kann ein Haken hinter ihnen gemacht werden, ein Ja, ja, ein Bestanden. So, diejenigen von euch, die diesen Testverfahren kennen, ja, bestanden, die Verheißungen Gottes stimmen. Die stimmen nicht nur für eine Gemeinde, die stimmen für alle Gemeindeglieder. Und Gott ist ein Gott allen Menschen, die ihn im Glauben annehmen. Und deswegen sagen wir Amen zu ihm. Amen bedeutet wahrhaftig oder Wahrheit. Für diejenigen, die ein paar Notizen sich machen, ich werde nicht alle Texte lesen, im Johannes-Evangelium Kapitel 3, Vers 3, spricht Jesus zu Nikodemus und sagt zu Nikodemus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, er kann nicht in das Reich Gottes reingehen, mit meinen eigenen Worten gebe ich den Text wieder. Und in dem griechischen Text, ich habe das diese Woche nochmal nachgeschaut, ich wusste es, dass es drin steht, aber ich wollte es nochmal sehen, mit eigenen Augen steht, Amen, Amen, sage ich dir. wer nicht von oben geboren wird und so weiter. Das heißt, wahrlich, wahrlich, das, was Luther mit wahrlich, wahrlich oder truly, truly in der englischen Übersetzung übersetzt wird, ist im griechischen Text, im Originaltext, wiedergegeben mit diesem einfachen Wort Amen, was wir übrigens mehrmals am Tag, vermute ich, verwenden. Wenn wir beten, sagen wir zum Schluss in der Regel Amen. Und Amen bedeutet, wahrhaftig ist es so oder so soll es sein. Das ist so die innere Haltung des Betenden seinem Gott gegenüber, dass das, was er im Gebet ihm vorgetragen hat, wahr werden soll. Jesus Christus, ein Gott der Wahrheit. Ein Gott, der sich mit dem Namen Amen präsentiert. Und hier stelle ich mir die Frage, die ich immer wieder gehört habe, vor allem in meiner Kindheit, als wir über irgendwelche Leute, die seit 30, 40 Jahren in der Gemeinde gewesen sind, haben die älteren Brüder und Schwestern bei uns in der Gemeinde in Bulgarien gesagt, er ist schon 40 Jahre in der Wahrheit. Kennt ihr das? Ja? Er ist schon seit 1922 in der Wahrheit. Wow, das ist schon eine ganz spannende Sache. Und die Frage, die man sich stellt, ist, was bedeutet das, dass jemand in der Wahrheit ist? Hat er die Wahrheit gepachtet irgendwie von seinen Eltern? Oder hat er so eine Schublade zu Hause, wo die Wahrheit drinsteht und er bewahrt sie? Ja, das ist so ein bisschen die Vorstellung, die manche Leute haben. Was bedeutet in der Wahrheit sein? In der Regel haben wir damals in Bulgarien das so verstanden, das ist jemand, der die adventistische Lehre seit 40 Jahren kennt. Ja, das ist das Verständnis des Ausdrucks, er ist in der Wahrheit seit 40 Jahren. Er kennt sich aus. Ja? Er weiß über den Sabbat Bescheid, er weiß über die Zehnten Bescheid und. Das ist so die Vorstellung, die wir hatten. Hier sprechen wir aber nicht über die Wahrheit als eine kognitive Lehre, als dogmatische Wahrheit, sondern hier begegnet uns ein Gott der Wahrheit sich nennt. Und hier stellen sich für mich zwei wichtige Fragen. Kennst du die Wahrheit als Lehre? Ist die eine Frage. Die zweite Frage lautet, kennst du persönlich den Gott der Wahrheit, der sich in deinem Leben offenbart hat? Und das sind zwei unterschiedliche Dinge. Man kann die Wahrheit als Lehre kennen und trotzdem nicht Gott der Wahrheit in seinem Leben erfahren haben. Und diese Unterscheidung werden wir auch später sehen, das spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle bei der Gemeinde in Laodicea. Sie waren weder heiß noch kalt. Die Laodicea waren keine Fanatiker, sie waren aber auch keine Atheisten. Sie waren Leute, die sich durchaus gut kannten, auskannten mit der Wahrheit als Lehre. Leider kannten sie aber persönlich diesen Gott der Wahrheit nicht. Das ist der erste Name. Der zweite Name, hier wird es noch spannender. Jesus stellt sich vor, ich bin der treue und wahrhaftige Zeuge. Im griechischen Text steht hier das Wort Martyrios. Ja? Aus diesem Wort ist auch das deutsche Wort entstanden, Märtyrer. Der Zeuge ist derjenige, der nicht nur im Gericht über die Wahrheit eines Sachverhalts bezeugt, sondern der wahre Zeuge, der wahrhaftige Zeuge ist derjenige, der mit seinem Leben, das ist der höchste persönliche Ansatz, über die Wahrheit bezeugt. Und wir lesen das, schade, dass ich nur Luther vor mir habe, aber im Johannesevangelium Kapitel 18, diesen Text möchte ich unbedingt mit euch lesen. sehen wir die Verknüpfung zwischen Amen und Martyrius, zwischen der Wahrheit und das Zeugnishafte, was Jesus in seinem Leben beinhaltet hat. Da fragte ihn Pilatus: So bist du dennoch ein König? Und Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König, und ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Das ist eine ganz spannende Aussage von Jesus Christus, kurz vor seiner Kreuzigung. Ich bin gekommen, um ein Märtyrer zu sein, sagt Jesus, und ich bin kein Selbstmordattentäter. Ich bin keiner, der sich einfach so opfert, um die Aufmerksamkeit der Leute auf sich zu ziehen, sondern ich bin ein Märtyrer, ich bin jemand, der ein Zeuge ist, aber ich bezeuge mit meinem Tod oder durch meinen Tod die Wahrheit über den lebendigen Gott. Und wenn man diese Texte so liest und die Reihenfolge auch im Offenbarung 3,14 betrachtet, sieht man, dass da eine gewisse Überlegung dahinter steckt. Es ist kein Wahlverfahren, ich nehme mal diesen Namen oder den anderen Namen. Das ist nicht etwas, was sich Johannes ausgedacht hat, sondern es steckt dahinter eine tiefere Idee, eine tiefere Botschaft. Wir haben einen Gott, der sich als der Gott der Wahrheit präsentiert. Und diese Wahrheit wird auf eine zeugnishafte Art vorgelebt, die das Opfer dieses Gottes mit einbezieht. Und damit wir aber nicht bei dem Tod bleiben, bei dem Martyrius, steht in dem Text, in Johannes 3, Offenbarung 3,14, auch den letzten Namen Gottes ist hier erwähnt, der Anfang der Schöpfung Gottes. Aha, das ist ein Gott, hier ist der Text im Johannesevangelium 1, 1 und 2, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und alles ist durch dieses Wort entstanden. Hier geht es um einen Gott, der eine Neuschöpfung implementiert. Nicht nur für die Gemeinde in Laodicea, sondern für alle Gläubigen, die diesem Gott ihr Leben widmen. Drei Namen, drei Botschaften. Ein Gott der Wahrheit, ein Gott, der bereit ist, sich zu opfern und damit bezeugt die Wahrheit. Aber er ist kein Gott, der stirbt, sondern auch ein Gott, der den Anfang und die Vollendung der Schöpfung ist. Ein Gott der Neuschöpfung. Und die Frage ist jetzt, warum hat sich Jesus Christus so vorgestellt? Was ist seine Idee? Warum ausgerechnet diese Namen und warum ausgerechnet in diese Reihenfolge? Hier wird jetzt ein bisschen einfacher, weil viele von euch kennen das, was jetzt kommen wird. Jesus sagt durch Johannes: Laodicea, ich vermisse bei euch drei Dinge, und das, was ihr braucht, ist Gold, ihr braucht weiße Kleider und ihr braucht Augensalbe für eure Augen, weil ihr blind seid. Jetzt kommen wir zu dem Gold. Was bedeutet Gold in diesem Kontext? Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 7, dort ist der Text, der das Gold oder die Bedeutung des Goldes deutlich macht. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 7, lesen wir Folgendes: Damit euer Glaube als echt und viel kostbar befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zum Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Damit euer Glaube, sagt Petrus, sich als echt erweist und wertvoller als Gold, was geläutert wird durchs Feuer. Gott vermisst bei der Gemeinde in Laodicea nicht Erkenntnis. Er sagt nicht, Leute, ihr müsst euch mal hinsetzen und eure Bibel studieren. Er sagt auch nicht, Leute, ihr müsst mehr Zeit verwenden, um irgendwelchen Themenpredigten euch anzuhören. Ihr habt genug Wissen. Euer Problem ist nicht das Wissen. Euer Problem ist der Glaube. Und das ist eine sehr, sehr nüchterne Botschaft. Ich kann euch aus persönlicher Erfahrung sagen, wenn es hart auf hart kommt, wenn schwierige Situationen ins Leben kommen, das Wissen ist wichtig, aber bei mir, zumindest bei mir, oft mangelt es an Glauben. Da kämpft man mit den Ängsten aus der Vergangenheit, man kämpft mit Zweifeln und. Warum hat sich Gott als ein Gott der Wahrheit offenbart? Ein Gott des Amen. Weil er wusste, dass die Gemeinde in Laodicea eine tiefere Beziehung zu diesem Gott entwickeln soll. Das Problem, das Glaubensproblem, was hier beschrieben wird bei Laodicea, wird nicht durch mehr Erkenntnis gelöst, sondern durch eine tiefere Beziehung zu einem wahrhaftigen Gott. Gott der Wahrheit und nicht nur die Wahrheit der Lehre. Die Lehre ist wichtig, das Wissen ist wichtig, man soll sich auskennen, auf jeden Fall, damit man richtig glauben kann. Aber schließlich braucht man die persönliche Beziehung zu diesem Gott. Dann kommen die weißen Kleider, die man benötigt, um die nackte Haut zu bedecken und das, was als schamhaft hier beschrieben ist, mal aus der Welt zu schaffen. In Jesaja Kapitel 61, Vers 10, Jesaja 61, Vers 10, finden wir die Bedeutung der weißen Kleider. Jesaja 61, Vers 10. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichen Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Die Kleider des Heils, der Erlösung und der Gerechtigkeit. Wie hat sich Jesus Christus zum Zweiten vorgestellt, der Gemeinde Laodicea? Das ist der wahre Zeuge, derjenige, der sein Leben opfert. Derjenige, der am Kreuz von Golgatha vor dem gesamten Universum gezeigt hat, wie kostbar der Preis der Erlösung ist. Die Laodicea hatten ein noch tieferes Problem. Es war nicht nur Glaubensmangel, was hier beschrieben wird, sondern diese Leute hatten Probleme mit ihrer Heilsgewissheit. Ihnen war nicht klar, welche Bedeutung die Erlösung durch Jesus Christus in ihrem Leben spielt. Rein praktisch. Sie sind regelmäßig am Samstag in die Gemeinde gegangen. Sie haben auch ihren Gottesdienst gehabt. Aber Jesus Christus und die Kraft seiner Erlösung war praktisch, theoretisch vermutlich nicht, aber praktisch weit, weit weg von ihnen. Und Jesus sagt zu den Laodicea, ihr braucht das Kleid meiner Gerechtigkeit, ihr braucht das Kleid meiner Erlösung. Und ich stelle mir die Frage jetzt angesichts des heutigen Abendmahlgottesdienstes. Welche Bedeutung spielt die Erlösung Christi für mein Leben? Natürlich wissen wir, was vor 2000 Jahren auf dem Berg von Golgatha passiert ist. Aber welche Folgen hat dieses Opfer für mich heute? Was bedeutet, wie ein erlöster Christ zu leben? Zweifle ich manchmal an die Vergebung Gottes? Es ist so, dass mir die ganze Welt bereit ist zu vergeben, nur ich vergebe mir nicht. Welche Bedeutung hat die Gerechtigkeit Christi in meinem Leben? Gerechtigkeit aus dem Glauben, das, was Abraham versprochen wurde. Oder bin ich wie die Laodicäer, die versucht haben, durch ihre Leistung sich ein Stück weit ihre Erlösung zu verdienen? Es war ein Deal mit Gott. Du opferst dein Leben, aber wir zeigen dir auch, dass wir dieser Erlösung würdig sind. Deswegen waren sie so stolz. Und das Problem war nicht, dass sie falsch geglaubt haben. Das Problem war, dass dieser Glaube in ihrem persönlichen Leben zu den falschen Konsequenzen geführt hat. Als ich das für mich so ein bisschen durchdekliniert habe, musste ich mich an, das erzähle ich wahrscheinlich immer wieder, aber an dieser Stelle werde ich es nochmal wiederholen. Ich bin immer wieder in Bad Aibling, in Haus Wittelsbach, und man unterhält sich da mit älteren Leuten und ich verstehe es einfach nicht, warum Leute, die schon 90, 95 oder 88 sind, immer noch unsicher sind, ob Jesus Christus sie liebt und ob sie erlöst werden. Das verstehe ich einfach nicht. Und da sind treue Adventisten, treue Christen. Da sind Menschen, die in ihrem Leben etliche Jahre, die besten Jahre ihres Lebens investiert haben für die Gemeinde und so weiter. Was fehlt ihnen? Diese innere Zusicherung, dass Jesus Christus mich annimmt. Und dass er meine Schuld und all das, was mich als Person ausmacht, als sündiger Mensch, durch das Kleid seiner Gerechtigkeit, seines Heils bedeckt. Das macht mich nicht stolz, das macht mich ganz im Gegenteil demütig. Das macht mich nicht überheblich, ganz im Gegenteil, das macht mich dankbar. Das dritte Problemfeld. Die Laodicäer waren blind. Die Verblendung für ihren eigenen Zustand. Und Johannes schreibt, ihr braucht, oder Gott durch Johannes sagt zu ihnen, ihr braucht die Augensalbe, die benötigt ihr, damit eure Augen sich öffnen. Ihr benötigt den Heiligen Geist. Ihr braucht die Augensalbe, diese Salbung durch den Heiligen. Das sind viele Begrifflichkeiten, die eine Rolle spielen, sowohl im Alten als im Neuen Testament. Und die Juden, meistens Juden, aber auch die Judenchristen, die diesen Text vorgelesen bekommen haben in dem Gottesdienst. Das Buch Offenbarung ist ein Buch, was vorgelesen wurde im Gottesdienst. Sogar Teile des Buches Offenbarung wurden gesungen im Gottesdienst. So muss man sich das vorstellen. Die Leute wussten, was mit der Augensalbe, allein mit der Idee des Salbens gemeint ist. Das war für sie nichts Neues. Und da sehen wir den dritten Namen, der Anfang der Welt und der Anfang der Schöpfung. Eine Neuschöpfung, eine Neugeburt. Und den Text haben wir gelesen am Anfang der Predigt. Johannes Evangelium Kapitel 3. Die Verse 3, die Verse 5 bis 11, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, durch Wasser und Geist. Er hat keine Chance. Er kann viel wissen, er kann auch ein gelehrter Rabbi sein, wie du Nikodemus, er kann ein Jude sein, er kann beschnitten sein. No chance, keine Chance. Es wird nicht funktionieren. Warum? Weil der Heilige Geist fehlt. Das ist die Augensalbe, die mir hilft, nicht nur meinen Zustand zu sehen, sondern auch den Heilmittel selber auf dem Weg der Heiligung mit Gottes Hilfe weiter zu begeben. Und da seht ihr, wie die Gemeinde in Laodicea tatsächlich ein adventistisches Problem hat. Zumindest drei adventistische Probleme. Da hatten die Kollegen vor 40, 50, 70 Jahren schon recht gehabt mit ihrer Diagnose. Einmal ein Glaubensproblem, zweitens ein Problem mit der Rechtfertigung des Glaubens und auch ein Problem mit dem Thema Heiligung. Die Dinge sind durcheinander gebracht worden. Man dachte, Wissen ist gleich Glauben. Nein, sagt Offenbarung 3, 14 bis 20. Wissen ist wichtig, aber Wissen und Glauben als persönliche Glaube, als persönliche Beziehung zu Gott sind zwei unterschiedliche Dinge. Man denkt, gute Taten zu vollbringen, ist wichtig, um die Erlösung zu verdienen. Nein, 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 sagt der Text. Es geht um das Kleid des Heils und der Gerechtigkeit. Und dieses Kleid bekommst du von mir geschenkt, sagt Jesus Christus. Es ist nicht so, dass die vordere Seite von mir hergestellt ist und die Rückseite von dir und wir nähen die zwei Seiten hier in der Mitte zusammen und da darfst du ein gemischtes Kleid anziehen. So funktioniert es nicht. Das ganze Kleid kommt von mir. Und das dritte ist, das ist ein ganz schwieriges Thema, seitdem ich klein bin in der Adventgemeinde, das Thema der Heiligung. Was bedeutet Heiligung? Bedeutet Verdienst der göttlichen Gaben oder die Antwort auf diese Gaben. Bis jetzt sind viele Leute verwirrt. Und manche sind so enttäuscht, dass sie sagen, die Heiligung ist unwichtig. Nein, die ist wichtig. Aber die ist eine normale Antwort auf das, was du von Gott bekommen hast. Und nicht die Voraussetzung für die Gottesgaben. Die Augensalbe ist nicht etwas, was du selber produzierst. Die Augensalbe ist etwas, was ich dir schenke. Ich kann mir gut vorstellen, die Laodicea sind müde geworden. Wenn wir mit Leuten sprechen und es ist ein schwieriges Gespräch, es ist schon mal eine Kunst, auf ein Problemfeld sachlich, emotionslos hinzuweisen, ohne den anderen zu verletzen. Wenn man so einen Punkt ansprechen können, was uns wichtig ist, sind wir dankbar. Zumindest konnte ich mal ihm das sagen. Höre ich immer, immer wieder. Jesus Christus ist hier knallhart. Er sagt, Leute, nein, es ist nicht ein Punkt, es sind drei Punkte. Und diese drei Punkte möchte ich mit euch besprechen. Ich stelle mich vor als ein Gott des Amen, als ein Gott, der ein wahrer und treuer Zeuge ist. Und ich stelle mich vor als der Anfang und der Welt und der Wiederherstellung der Welt. Und ich stelle mich so vor, weil ihr meine Gegenwart benötigt, genau in diesen drei Lebensbereiche eures Glaubens. Aber was ist das Ziel des Ganzen? Ihr kennt sicherlich so solche Gespräche, wo die eine Seite bessere Argumente hat als die andere und wir sagen oft, ich habe ihn zerlegt. Argumentativ habe ich ihn zerlegt. Ja gut, und was ist passiert, nachdem du ihn zerlegt hast? Die Antwort steht in Vers 20. Gott zerlegt uns nicht. Sein Ziel ist ein anderes. Und hier kommen wir zu dem heutigen Abendmahlsgottesdienst. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Es ist sicherlich nicht nur das Abendmahl als Ritus gedacht. Es ist höchstwahrscheinlich ein Abendmahl, so wie es damals vor 2000 Jahren in dem Nahen Osten bekannt gewesen ist. Aber von diesem Abendmahl, von dieser bekannten Handlung des Abendmahls, was alle Leute kannten, ist dieses Abendmahl entstanden. Aber das ist nicht das Wichtigste in Vers 20. Das Wichtigste ist, dass dieser Gott nicht nur auf die Probleme der Laodicea hinweist, sondern sagt, wir werden diese Probleme nicht ansprechen im Rahmen einer Gemeindestunde. Ich werde dich nicht vorladen vor dem Gemeinderat, damit wir über deine Probleme sprechen. Nein, das machen wir nicht. Ich möchte einfach zu dir nach Hause kommen. Ich möchte an deinem Tisch sitzen. Ich möchte mit dir persönlichen Kontakt pflegen. Und ich würde sehr gerne an deinem Tisch, in deinem Wohnzimmer, das Abendmahl gemeinsam genießen. Und da wirst du mich auf eine Art und Weise erleben, wie wahrscheinlich für dich neu ist. Das ist die Anspielung der Erfahrung, die die Jünger des Emmaus-Jünger gemacht haben. Jesus Christus hat ihnen das ganze Alte Testament erklärt. Sie haben ihn aber erst erkannt, wann? Als er mit ihnen zusammen das Brot brach und mit ihnen gemeinsam das Abendmahl gefeiert hat. Deswegen tun wir das heute. Deswegen brauchen wir das immer wieder. Weil schließlich geht es nicht um ein Ritual oder um eine Liturgie, sondern es geht um eine persönliche Begegnung. Und diese Begegnung war für die Laodicea sehr, sehr wichtig. Durch die persönliche Begegnung mit Jesus Christus sollten sie die wichtigsten Antworten auf ihre geistlichen Fragen bekommen. Wer ist Jesus Christus für mich? Was bedeutet seine Erlösung? Was ist Rechtfertigung? Was ist Heiligung? Was ist Glaube? Was ist lebendige Beziehung mit Gott? Im Prinzip die gleichen Fragen, die mich als siebenten Tagsadventist seit Jahrzehnten beschäftigen. Und ich stelle immer wieder fest, dass ich ab und zu auf dem falschen Dampfer bin. Nicht theologisch, sondern in der Praxis. Manche Theologen sind der Meinung, dass Vers 20 sich nicht nur auf die Gemeinde Laodicea bezieht, sondern Vers 20, hier stehe ich an die Tür und klopfe an, ist die Antwort auf alle geistlichen Probleme und alle geistlichen Fragen der sieben Gemeinden. Jesus Christus lädt nicht nur die Gemeinde Laodicea ein, ihm die Tür aufzumachen, damit er mit ihnen das Abendmahl feiert. Jesus Christus ist für die Epheser, für die Philadelphia, für alle anderen Kirchen, die im Kapitel 2 und 3 aufgezählt sind. Und das finde ich faszinierend. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass er nicht aufgehört hat, an die Herzenstür der Gemeinden zu klopfen. Und ich bin mir sicher, heute klopft er an die Tür der Gemeinde Nymphenburg. Und er klopft an die Tür, an die Herzenstür jedes Einzelnen von uns. Und ich bin sehr, sehr dankbar und froh, dass die Antwort dieses Klopfens nicht eine Glaubensbekundung ist, nicht eine große Predigt, sondern schlicht und einfach eine Handlung. Ein Stück Brot und ein bisschen Traubensaft als Erinnerung dessen, was er für jeden Einzelnen für uns getan hat. In diesem Sinne wünsche ich euch einen gesegneten Abendmahlsgottesdienst. Amen.